Heute bin ich, apropos, Aufrüstung im Osten. Es waren nur 20. 350 Kilometer sind die russischen Drohnen nach Polen hineingeflogen, bevor sie von der polnischen Armee abgeschossen worden sind.
Russische Drohnen auf polnischem Boden, einige davon abgeschossen von polnischen Kampfjets mit Unterstützung von NATO-Verbündeten.
The military there accusing Moscow of an act of aggression after Polish and NATO forces scrambled to shoot down Russian drones that violated its airspace.
Nicht zum ersten Mal fliegen russische Drohnen in die Nachbarländer von der Ukraine.
What happened on Wednesday was not an isolated incident. Russia's recklessness in the air along our eastern flank is increasing in frequency.
Doch so gross wie das Mal ist der Schock noch nie gewesen.
There could be no clearer sign of Putin testing NATO's resolve.
Nicht nur Polen, ganz Europa ist alarmiert.
Polen hat Artikel 4 vom NATO-Vertrag angerufen. Etwas, was fast nie vorkommt. Es ist nicht die einzige Provokation von Russland. Das Wochenende sind drei Kampfjets eine Viertelstunde lang über Estland geflogen.
Schon wieder provoziert Russland die Europäer und damit die NATO. Wieder soll es Beratungen geben oder besser gesagt eine NATO-Krisensitzung.
In der Zwischenzeit scheint die akute Bedrohung wieder vorbei. Aber viele Leute in Europa machen sich trotzdem Sorgen. Was ist, wenn nicht 20 Drohnen kommen, sondern 2'000 oder 20'000? Die Art und Weise, wie heute Krieg geführt wird, verändert sich gerade. Und auf das will sich die EU einstellen und eine Drohnenwall aufziehen. Was hinter dieser martialischen Bezeichnung genau steckt, das verrät uns Dominik Eigenmann heute, der EU-Korrespondent vom Tagesanzeiger. Ich heiße Philipp Loser und das ist eine neue Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger, der Basler und der Berner Zeitung. Hallo Dominik.
Salut Philipp.
Dominik, die Geschichte fängt vor eineinhalb Wochen an, etwa, wo 20 russische Drohnen nach Polen geflogen sind. Was ist genau passiert?
Ja, was interessant ist, ist, dass man es eigentlich bis heute nicht so genau weiss, was eigentlich passiert ist. Wir kennen nicht einmal die genaue Anzahl der Drohnen, die involviert waren. Also die meisten haben 19 geschrieben, weil die polnischen Behörden mal von 19 geredet haben. Wahrscheinlich sind es eher 25 gewesen. Aber wie gesagt, so genau weiss man es noch gar nicht. Sicher ist, dass die Drohnen mehr oder weniger zeitgleich den polnischen Luftraum eingedrungen sind. Und sie sind teilweise bis zu 350 Kilometer durch Polen geflogen, auf verschiedenen Routen. Manche Drohnen haben sich offenbar gemeinsam auf den Weg gemacht. Was die Drohnen genau wollen, weiss man auch nicht. Also die NATO zumindest, die das jetzt untersucht, mit der Hilfe der polnischen Behörden, hat bisher nicht bekannt gegeben, was die Drohnen eigentlich wollen. Also vor allem die entscheidende Frage, hat Russland sie mit Absicht nach Polen geschickt oder nicht? Was man weiss, ist, dass sie nicht bewaffnet gewesen sind, keine einzige von diesen Drohnen. Es sind alles sogenannte Dummies gewesen, also Drohnen, die vor allem dazu dienen, im Krieg gegen die Ukraine zum Beispiel, die Luftabwehr zu verwirren. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, was man weiss, ist, ein paar Drohnen haben sich auf den Weg gemacht zu einem NATO-Stützpunkt in Polen, der ist im Osten von Polen. Und der ist deswegen sehr wichtig, der NATO-Stützpunkt, und wird da besonders geschützt, weil dort im Prinzip alle Waffen, die von der NATO aus an die Ukraine geliefert werden, über den Stützpunkt geliefert werden. Und wo wir gemerkt haben, dass die Drohnen auf dem Weg sind zu dem NATO-Stützpunkt, hat man sofort die Luftabwehr alarmiert und dann hat die NATO wirklich ihre teuersten und grössten Mittel in die Luft gebracht. Also Überwachungsflugzeuge, AWACS, F-35 Kampfflugzeuge, F-16 Kampfflugzeuge und so fort. Und die haben dann wahrscheinlich drei Drohnen, vielleicht auch vier, abgeschossen. Alle anderen aber nicht. Und viele sagen jetzt, ja, das zeigt ja, dass NATO gar nichts hätte können ausrichten gegen die Drohnen. Das stimmt so wahrscheinlich nicht, weil NATO hat eigentlich gesagt, wir haben nur die wollen abschiessen, wo wir das Gefühl haben, ich sei gefährlicher als die anderen. Aber ob das alles stimmt, das wissen wir eigentlich bis heute nicht so genau.
Hat denn Russland irgendetwas zu diesem Drohnenflug gesagt?
Ja, Russland hat tatsächlich etwas gesagt zu dem Drohnenflug, allerdings in einer Art und Weise, dass man die Informationen nicht wirklich ernst nehmen kann. Also sie haben entweder gesagt, Drohnen sind einfach von ihrem Kurs abgekommen, Das kann man natürlich immer sagen. Auch wenn es ein bisschen viele gewesen sind, die gleichzeitig vom Kurs abgekommen sind und die ja alle individuell gesteuert werden. Und zum Zweiten haben sie gesagt, und das widerspricht sich ja dann auch, ja, die Drohnen können gar nicht so weit fliegen, deswegen sagt das gar nicht möglich, dass das russische Drohnen gewesen sind. Also, ja, das kann man nicht wirklich ernst nehmen.
Passiert denn das häufiger, dass russische Drohnen an Ort fliegen, wo sie nicht sollten?
Ja, das passiert recht systematisch. Also man muss sagen, dass alle baltischen Länder, Estland, Lettland, Litauen, dann Polen und auch Rumänien, haben in der Vergangenheit schon mit Drohnen zu tun gehabt, die ihren Luftraum eingedrungen sind. Manchmal hat sich tatsächlich um Unfälle oder Versehen gehandelt, in der letzten Zeit aber immer öfters um ein Vorgehen, das wahrscheinlich sollte testen von russischer Seite, was man auf der NATO-Seite eigentlich überhaupt würde machen, wenn solche Drohnen in NATO-Luftraum eindringen. Und das Vorgehen in Polen ist deswegen bemerkenswert gewesen und hat deswegen auch den Westen so aufgeschreckt, weil es viele Drohnen gewesen sind, verhältnismäßig, weil sie relativ lang rumgeflogen sind, weil die NATO auch Kampfflüger aufsteigen lassen hat und weitere Mittel in die Luft gebracht hat, um dieser Bedrohung zu begegnen. Und das wiederum hat natürlich Russland die Möglichkeit gegeben, herauszufinden, was die NATO denn so kann in der Drohnenabwehr und was sie nicht kann.
Russland testet ja nicht nur mit Drohnen. Das haben wir gerade das Wochenende gesehen. Sie testen es auch mit ganz anderem Kriegsgerät.
Ja, am Freitag sind 3 russische moderne Kampfflugzeuge in estnischen Luftraum eingedrungen. Das hat sich alles über der Ostsee abgespielt, also im finnischen Meerbusen. Man muss sagen, dass dort die Verhältnisse ziemlich eng sind. Also wenn russische Kampfflugzeuge, was sie regelmäßig machen, nach Kaliningrad patrouillieren, also in die russische Enklave im Baltikum oder an der Grenze zwischen dem Baltikum und Polen. Wenn sie das machen, dann haben sie nur ganz einen schmalen Korridor, wo sie durchfliegen können. Und dann haben die Kampfflugzeuge das mal über längere Zeit missachtet, den Korridor. Sie sind also im estnischen Luftraum geflogen, zumindest behauptet das die estnische Luftraumüberwachung, und sind dann erst von schwedischen und finnischen Flugzeugen und später von italienischen Flugzeugen abgefangen worden. Das heisst, abfangen heisst, man eskortiert dann die Flugzeuge, zeigt ihnen, dass man sie gesehen hat und dass man ihr Verhalten nicht akzeptiert.
Eine Provokation, auch das? Schon nach dem ersten Vorfall mit den Drohnen hat Polen den Artikel 4 vom NATO-Vertrag angerufen. Was heisst das genau und passiert das öppe die?
Also der Artikel 4 anrufen, das passiert sehr selten. Es ist mit dem Fall das 8. Mal gewesen, seit der Gründung der NATO 1949. Und es passiert, wenn ein Land sich bedroht fühlt und mit den NATO-Partnern möchte ich besprechen, wenn man jetzt weiter vorgeht. Also im Prinzip dann, wenn die territoriale Integrität bedroht ist oder irgendwie der Frieden in der Gegend bedroht scheint. Das letzte Mal hat Polen den Artikel 4 angerufen 2022, wo Russland die Totalinvasion von der Ukraine gestartet hat. Und davor einmal 2014, wo es bereits ja so war, dass russische Truppen im Osten von der Ukraine Krieg geführt haben. Also kurz gesagt, das passiert sehr selten.
Und was heisst es genau?
Es bedeutet einfach, dass die betroffenen Länder mit den NATO-Ländern darüber diskutieren wollen, was man jetzt unternimmt. Und der Erfolg von diesen Gesprächen war, dass 2 Tage nach dem Vorfall der NATO-Generalsekretär, der Mark Rutte, auftreten ist mit seinem Oberbefehlshaber Europa, Alexis Grinkevich, ein amerikanischer General. Und sie haben etwas Neues vorgestellt. Sie haben nämlich gesagt, dass ab sofort der Befehl gegeben worden sei für Eastern Sentry.
And today, General Grinkevich and I are here to announce that NATO is launching Eastern Sentry to bolster our posture even further along our eastern flank.
Eastern Sentry heisst auf Deutsch so viel wie Wach im Osten. Es gibt bereits eine Baltic Sentry seit dem Januar, also eine besondere Aufmerksamkeit auf den Ostseeraum. wo man neuerdings enger überwacht. Und das Gleiche macht man jetzt an der ganzen Ostflanke der NATO. Und mit der ganzen Ostflanke ist wirklich gemeint, von der finnischen Arktis über das Schwarze Meer bis ans Mittelmeer. Also überall, wo die NATO mehr oder weniger angrenzt an Russland. Und erhöhte Aufmerksamkeit ist nicht das Einzige. Also, dass man besser das Gebiet überwacht gegen mögliches Eindringen von Drohnen oder andere Bedrohungen, sondern man mobilisiert auch gleichzeitig und hat damit an dem Tag schon angefangen. Man mobilisiert zusätzliche militärische Kräfte für die Aufgabe.
This military activity will commence in the coming days and will involve a range of assets from allies including Denmark, France, United Kingdom, Germany and others. In addition to more traditional military capabilities, this effort will also feature elements designed to address the particular challenges associated with the use of drones.
Also, ganz viele Länder haben gesagt, sie schicken zusätzliche Flugzeuge. Dänen haben zusätzliches Schiff geschickt in die Gegend, also in der Ostsee. Dann haben andere Länder zusätzlich Helikopter geschickt und so fort. Also, es wird zu all diesen Waffengattungen und militärischen Truppen, die schon vor Ort sind, kommen jetzt noch zusätzliche dazu. Und das ist eine Mission, die von jetzt an immer weiter aufgebaut wird werden, sodass man künftigen Bedrohungen könnte begegnen, wenn sie sich realisieren würden.
Daran war der Drohnenangriff. Die Antwort von der NATO ist dann eher konventionell, kann man sagen, oder? Mehr Flieger, mehr Helikopter und solche Sachen.
Ja, zum einen stimmt das. Also, man muss aber allerdings auch sagen, dass die NATO natürlich ein konventionelles Militärbündnis ist im Kern. Auf der anderen Seite stimmt es auch nicht, weil gleichzeitig natürlich in der Politik und bei den Militärs und auch bei der NATO natürlich ein neuer Begriff populär geworden ist und in diesen Tagen dann sehr häufig gebraucht worden ist, nämlich der Begriff von der Drone Wall. Und auf Deutsch übersetzt man es meistens als Drohnenwall. Man könnte auch Drohnenmauer sagen, wenn man möchte. Und das ist etwas ziemlich anders als die bisherige Luft- und Flugabwehr, die man hat. Also, wenn man sich das vorstellt, bis jetzt hat die NATO vor allem sich und ihr Territorium geschützt gegen Luftangriff aus Russland zum Beispiel. Wenn Russland würde mit Flugzeugen angreifen, mit Marschflugkörpern oder mit Raketen, also dann hat man eine Vorstellung davon, was man würde machen oder hat auch Mittel dagegen stationiert im Osten von Europa. Wohingegen, wenn auf einmal, du hast gesagt, nicht nur 20, sondern 2000 oder 20'000 Drohnen würden angreifen, dann muss man ehrlicherweise sagen, für den Fall ist bis jetzt NATO nicht vorbereitet. Und auf den Fall sind auch die Länder im Baltikum, also Estland, Lettland, Litauen, Polen oder Rumänien nicht vorbereitet. Und man merkt jetzt natürlich, dass das ein Manko ist, also ein dringender Mangel ist und hat jetzt vor, den Mangel sehr schnell zu beheben. Und der Drohnenwall, wenn man sich das vorstellen würde, der fordert einfach ganz andere Mittel als die, wo man braucht, um ein Flugzeug abzuschiessen oder Raketen abzuschiessen. Also, um ein Flugzeug abzuschiessen oder Raketen abzuschiessen, braucht man Mittel, die mindestens so teuer sind, quasi, wie die Mittel, die man braucht, um anzugreifen. Wohingegen bei den Drohnen, Drohnen sind Allerweltsartikel. Selbst militärische Drohnen sind Allerweltsartikel, die nicht viel Geld kosten. Oftmals nur ein paar $10,000 oder ein paar €10,000. Wohingegen eine Patriot-Abwehrrakete kostet, glaube ich, $3 oder $4 Millionen. Also da sieht man mal, was das auch für ein Preisunterschied ist. Und um sich vor Drohnen zu schützen, man weiss mittlerweile schon, was man könnte machen, um das zu machen. Und wo man am besten sieht, was man dagegen könnte machen, ist bei den beiden Ländern, die ihren Krieg mittlerweile hauptsächlich mit Drohnen ausführen, nämlich der Ukraine und Russland. Also Russland greift massiv mit Drohnen an und verteidigt sich auch mit Drohnen. Und die Ukraine tut dasselbe. Und man glaubt immer noch, dass die Ukraine sogar ein bisschen im Vorsprung ist, technisch, gegenüber Russland, was den Drohnenkrieg angeht, wohingegen Russland mittlerweile einfach mehr Drohnen hat als die Ukraine. Aber was man machen kann gegen Drohnenangriff, und zwar gegen Drohnenschwärme, also in der Ukraine ist in den letzten Wochen dazu gekommen, dass zum Beispiel 800 Drohnen gleichzeitig angegriffen haben, 800 russische Drohnen. Und die Ukraine hat können auf das reagieren, indem sie 80-90% von diesen Drohnen abgeschossen haben. Aber die Mittel, die sie dazu einsetzt, sind ganz andere als im bisherigen Krieg. Also, um es ganz kurz zu erklären, ein normaler Radar, auch ein normaler Radar von Flugzeugen, also weder bodengestützten noch luftgestützten Radar, kann eigentlich tiefflügende kleine Objekte wie Drohnen nicht entdecken. Das heisst, es braucht entweder ein avanciertes Radar, wenn es eine Patriot-Anlage hat oder wenn es einen F-35-Flüger hat, oder sonst sieht man die Drohnen einfach nicht. Und deswegen haben die Ukrainer überall Antennen aufgebaut, an der ganzen Front, gibt es hunderte von Antennen. Das sind kleine Antennen von 2 Meter Höhe ungefähr, die nichts anderes machen, als Geräusche von Drohnen entdecken. Und die sind so gut, dass sie jede Drohne entdecken, die vorbeifliegt. Und sofort, weil die Antennen untereinander vernetzt sind, sofort kann man die Flugwege von diesen Drohnen entdecken. Und entsprechend kann man dann weitermelden, aha, da kommen die Drohnen, sie fliegen etwa dort hin. Wenn es einem dann gelingt, mit Radar die Wege von den Drohnen zu verfolgen, dann kann man wiederum bodengestützte Truppen im Hinterland den Befehl geben, schaut, fahren mit dem Lastwagen dorthin, es kommen 5 Drohnen auf euch zu und schiessen die ab, sobald ihr sie seht. Weil um Drohnen zu erledigen in der Luft, braucht es eigentlich nicht viel. Ein schweres Maschinengewehr genügt oder eine kleine Flugabwehrkanone genügt. Und dann kann man mit Patronen oder mit kleinen Projektil, wo ein paar Dollar kostet, kann man so eine Drohne abschiessen.
Warum sind Drohnen so wichtig geworden in der modernen Kriegsführung?
Sie sind vor allem wichtig geworden in Auseinandersetzungen, wo Armeen nicht zwingend über gross ausgebaute Luftwaffen verfügen. Also im Krieg zwischen Aserbaidschan und Armenien zum Beispiel haben Drohnen eine entscheidende Rolle gespielt. Und das hat auch damit zu tun gehabt, dass das beides nicht hochgerüstete Armeen sind. Aber mit Drohnen kann man im Prinzip aus der Luft sehr gezielt angreifen mit Mitteln, die nicht teuer sind und die man individuell kann steuern kann. Und das bietet vor allem auch in einer Situation, in einer militärischen Situation Vorteil, wie sie im Moment in der Ukraine besteht, nämlich, dass sich die Front kaum bewegt, dass sich die Feinde gegenüberstehen im Abstand von 10, 15 Kilometern. Und das ist so ziemlich die Einsatzdistanz von normalen Kampfdrohnen. Und deswegen sind, um den Raum zu beherrschen, sind Drohnen extrem wichtig geworden. Also, es ist sogar so, dass man aus Daten, die man erhoben hat, weiss, dass 60-70% von allen Verlusten und Schäden, die im Krieg zwischen der Ukraine und Russland im Moment verursacht werden, dass 60-70% von denen gehen auf Drohnen zurück. Und im Übrigen, das habe ich vorhin noch vergessen zu sagen, immer wichtiger wären auch Drohnen, die selber Drohnen jagen. Also man muss nicht immer schiessen auf Drohnen, um sie vom Himmel zu holen, sondern manchmal lässt man auch Drohnen aufsteigen, die selber ein bisschen schneller ist als die Drohnen, die angreifen, und stürzt sich mit diesen Drohnen auf die Drohnen, die anfliegen. Und das ist offenbar auch sehr effizient.
Wie muss man sich jetzt das vorstellen? Tut die NATO an der ganzen Grenze, die sie hat, mit Russland jetzt also Antennen aufstellen? Ist das denn der Wall?
Also die Antennen werden vermutlich ein Teil von dem Wall sein. Also man hat in Litauen schon angefangen damit im letzten Jahr. Man hat in Estland das Jahr auch angefangen damit. Also das wird jetzt im ganzen Baltikum, glaube ich, ein Thema werden. Und man wird da sehr schnell versuchen, aus den ukrainischen Erfahrungen zu lernen und ähnliche Mittel einzusetzen. Gleichzeitig sind wir nicht in einer Kriegssituation. Also es ist nicht so, dass der Krieg schon an der polnischen Grenze steht. Und insofern muss man sich natürlich überlegen, wie man die Mittel wirklich einsetzt. Also jetzt im Moment braucht man wahrscheinlich eher Mittel, um russische Provokationen schnell abzuwehren. Das heisst, man braucht noch nicht Mittel, um den Einflug oder das Eindringen von Hunderten von russischen Drohnen abzuwehren, die dann auch bewaffnet werden und versuchen, irgendwelche polnische oder litauische Unternehmen zu bombardieren oder ein Parlamentsgebäude zu bombardieren. Das heisst, es bringt wahrscheinlich im Moment nichts, Tausende oder Zehntausende oder Hunderttausende von Drohnen zu bauen und bei dem Drohnenwald zu stationieren und zu warten, bis dann irgendwann mal ein Angriff kommt. Sondern ich glaube, Drohnen kommen eher am Schluss dann, also Abwehrdrohnen zum Beispiel, sondern man muss sich jetzt überlegen, welches Dispositiv muss man eigentlich entwickeln, was an Infrastruktur braucht man, was an Kommandoweg braucht man, wie schafft man es, das alles zu integrieren, um sich im Notfall zu wehren. Nicht unbedingt, das alles jetzt schon zu bereitstellen. Und vielleicht noch zum Drohnenwall als Bild. Das ist natürlich ein Bild, das wirken soll. Also die Idee soll vermitteln, dass man sich wehren dagegen, dass Drohnen einfach so nach Polen fliegen oder nach Estland fliegen. Weil das ist doch etwas, glaube ich, wo man will der Bevölkerung versprechen, dass man sich auch schützen vor solchen Angriffen, falls sie dann mal stattfinden
sollten. Genau das ist ja ein bisschen so eine surreale Komponente. Wache im Osten, Drohnenwall, das klingt alles wie unser Erfolg von Game of Thrones, oder?
Ja, das ist wahr. Aber die Situation ist halt auch bedrohlich. Und wir sind in einer Phase, wo man sich in Europa, auch in Westeuropa, bewusster wird, dass die Bedrohung durch Russland keine Chimäre ist und keine Spekulation ist, sondern relativ konkret. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass es abgesehen von den Drohnen schon vielerlei von Sabotageakt gibt, wo russische Kräfte in Europa verüben. Und dass man vielleicht, um es ein bisschen dramatisch zu sagen, in einer Art Vorkriegszeit lebt, ohne dass wir das so richtig realisiert haben. Und ich glaube, dass die Politik in Europa und ich glaube auch, dass das Militär in Europa und deswegen auch die NATO jetzt wissen und schon länger wissen, dass ein Krieg kann kommen und dass, wenn man ihn verhindern will, also dass, wenn man die eigenen Völker und die eigenen Länder verteidigen will, dass man muss fähig sein, nicht nur die Verteidigung zu übernehmen, sondern auch mögliche Gegner abzuschrecken, in dem Fall Russland. Und insofern nimmt das natürlich martialische Züge an, ja klar.
Auslöser jetzt von dieser Aufrüstung, von dieser angekündigten Aufrüstung, ist eben der Drohnenangriff, die fehlgeleiteten Drohnen, wie Russland das sagt. Am Schluss tut denn eigentlich Russland mit so Aktionen nur dafür sorgen, dass Europa sich weiter aufrüstet? Das kann ja auch nicht im Interesse von Russland sein, oder?
Ja, ich glaube, das ist nicht die Überlegung, wo sich der Kreml im Moment macht. Ich glaube, der Kreml führt einen Krieg gegen den Westen. Also er behauptet, dass in der Ukraine nicht die Ukraine sich wehrt, sondern der ganze Westen versucht, Russland zu unterjochen. Und sie stellen ja den Krieg auch als Verteidigungskrieg dar. Also Russland hätte müssen angreifen, die Ukraine müssen angreifen, weil sonst die Ukraine mit der NATO Russland angegriffen hätte. Das ist ein reiner Wahnsinn. Es gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass irgendetwas von dem stimmt. Aber das ist die Art, wenn man im Kreml denkt, wie die russische Medien berichtet und was viele Russinnen und Russen selber denken. Und insofern glaube ich nicht im Moment, dass Russland sich Sorgen macht darum, dass wir die Bedrohung aus Russland ernst nehmen, sondern ihnen geht es eher darum, den Westen so zu verunsichern und auch einzuschüchtern, dass man sagt, ja komm, wir rüsten besser nicht auf, sondern wir versuchen uns wieder mit Russland zu verträgen und mit Russland irgendein Auskommen zu finden. Ich glaube, das ist eher die Absicht im Kreml, als das, was du gesagt hast.
Welche Rolle spielt in dem Ganzen die Schweiz? Wir haben ja nur etwa, keine Ahnung, 6 oder 7 Drohnen und die funktionieren nicht mal richtig, oder?
Ja, also weißt, wenn man nach Deutschland schaut, Deutschland hat, glaube ich, etwa 600 Drohnen und davon sind 5 bewaffnungsfähig, aber nicht bewaffnet. Weil dort sehr lange die Sozialdemokraten sich dagegen gewehrt haben, dass man Drohnen darf bewaffnen. Ja, das sind natürlich noch sozusagen Verhaltensweisen aus einem ewigen Frieden, wo nach dem Ende des Kalten Krieges angeblich ausgebrochen ist. Und was für Polen oder für das Baltikum gilt, gilt natürlich auch für die Schweiz im Prinzip. Also der Bundesrat Martin Pfister hat es selber gesagt, die Schweiz könnte sich nicht verteidigen dagegen, wenn auf einmal 20 russische Drohnen würden durchs Rintel fliegen. und in die Schweiz eindringen und durch die Schweiz durchfliegen und dann vielleicht nach Frankreich oder so. Also, weil man schlichtweg nicht gerüstet ist gegen eine solche Bedrohung. Nun ist die Bedrohung auch nicht sehr real. Also im Fall jetzt von der Schweiz, einfach weil die Schweiz doch nochmal relativ weit weg ist von der Grenze und die Drohne ja zuerst müsste ganz viele andere Länder durchqueren, bis sie in die Schweiz wären. Aber was für die Länder im Osten von Europa gilt, gilt prinzipiell auch für die Schweiz. Und auch die Schweiz muss sich natürlich überlegen, wie eine Drohnenabwehr eine moderne müsste aussehen und muss sich entsprechend auf das einstellen. Und ich glaube, eine Bedrohung, die für die Schweiz noch wichtiger und realer ist, ist wahrscheinlich die, und das hat man im Bundesrat ja auch schon eingesehen, dass man sich gegen Raketen und Marschflugkörper mit grosser Reichweite muss verteidigen können. Also natürlich hat Russland Waffen, mit denen sie über Tausende von Kilometern schiessen können. Und natürlich wäre es im Prinzip auch möglich, die Schweiz dann zu treffen, wenn Russland das würde wollen. Und insofern muss man sich können dagegen verteidigen oder zumindest eine Vorstellung davon haben, was es braucht, um sich zu verteidigen. Und da das eigentlich nur im europäischen Zusammenhang passieren kann, ist die Schweiz ja der deutschen Initiative Sky Shield beitreten. Also das soll ein Schild sein in der Luft, ein anderes Bild wieder auch von Game of Thrones, ein Schild in der Luft. Also da geht es darum, dass man gemeinsam die europäische Luftabwehr auf neue Grundlagen stellt und realistischer umgeht mit möglichen Bedrohungen, zum Beispiel von Russland.
Danke, Dominik, für das Gespräch.
Ist gern geschehen.
Das war unsere Folge über die Drohnenwahl im Osten von Europa. Ich habe geschwätzt mit Dominik Eigmann. Er ist Korrespondent in Brüssel für den Tagesanzeiger. Ich heiße Philipp Lose und diese Folge von «Apropos» hat Sarah Spreit produziert. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Ciao zusammen.